Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem Abendvortrag und nebst den Anwesenden hier in der Schweiz möchte ich ganz besonders begrüßen auch alle, die über den Livestream zugeschaltet sind und unter denen ganz besondere Grüße an die, die heute Abend in Memmingen wären. Dieser Vortrag hätte eigentlich in der Stadthalle in Memmingen stattfinden sollen und wegen der politischen Maßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 ist das absolut unmöglich und darum als Ersatz dieser Livestream hier aus Hunzenschwil, aus der Schweiz. Das Thema lautet der Apostel Paulus und seine Bedeutung für Europa. Wir beginnen ganz vorne. Zuerst mit der Person des Apostels Paulus. Er bekam am 8. Tag nach der Geburt, als er beschnitten wurde, den Namen Saulus. Er wurde geboren in Tarsus, in einer Stadt der heutigen Südtürkei. Wie man hier auf der Karte sieht, auf dem Bild daneben sieht man eine Römerstraße bei Tarsus, die noch heute sichtbar ist. Die Eltern waren beide Juden, wobei zu sagen ist, nicht Hellenisten, das sind Juden, die im Ausland wohnen und ihre gängige Sprache ist Griechisch und die meisten hatten Hebräisch, die Sprache der Bibel, verloren, aber seine Eltern waren Hebräer. So steht es in Philipper 3. Und das heißt also, die waren wirklich in der hebräischen Kultur des Alten Testaments völlig verankert. Sie gaben ihm, diesem kleinen Jungen, den Namen Saulus. Das ist einfach die lateinische Endung an einen hebräischen Namen, Saul. Auf Hebräisch ausgesprochen Shaul, das heißt der Gefragte, der Begehrte. Und ich muss noch dazu sagen, sie waren die Eltern aus dem Stamm Benjamin. Und das gibt uns die Brücke zurück. Der erste König Israels kam aus dem Stamm Benjamin und hieß Shaul, Saul, der Gefragte. Das war der König, der vom Volk Israel erwünscht war. Nach der Richterzeit wollten sie nicht mehr auf diese Art regiert werden. Sie wollten einen König haben wie alle anderen Völker. Und der erste König, der König nach dem Herzen der Menschen, des Volkes, das war eben dieser Gefragte, Saul. Und er war ein Kopf größer als alle anderen, also ein Überragender. Und sie gaben ihm diesen Namen Saulus. Und sie hatten wirklich Pläne mit ihrem Jungen. Der sollte einmal Karriere machen. Das ist ganz ähnlich, wie das auch heute noch im Judentum vorkommen kann. Die Mutter sagt, das ist Michael, 6 Jahre alt, das ist unser Arzt. Und das ist Schmuel, 8 Jahre, das ist unser Rechtsanwalt. Ja, da wissen die Kinder schon, was auf sie zukommt. Und eine gute Karriere. Das war auch der Gedanke offensichtlich bei Saulus. Und wirklich, als die Zeit reif war, er seine Lehre als Zeltmacher bei seinem Vater vollendet hatte, in den Jahren danach musste er nach Jerusalem. Und zwar, um dort Rabbinerschüler zu werden, aber nicht von irgendeinem Rabbi in Jerusalem, oder wie man sagt auf Hebräisch, in Jerusalem, sondern bei Gamliel. Das ist einer der größten Rabbiner im Talmud. Der Talmud ist ja das wichtigste theologische Werk im Judentum nach der Bibel, dem Alten Testament. Und der Talmud ist aufgebaut, eine erste Schicht, die Mishnah, das ist das Wichtigste. Die Mishnah ist das Wichtigste im Talmud. Und dann gibt es noch die Gemara, das sind Kommentare von späteren Rabbinern über die Mishnah. Und nun, Gamaliel, der Lehrer von Paulus, das war ein Rabbiner, der die Lehren der Mishnah gelehrt hat. Und Es war noch bevor die Mishnah dann im 2. Jahrhundert schriftlich verfasst wurde. Er hat das mündlich seinen Schülern weitergegeben. Die mussten das auswendig lernen. Und er war aus der ersten Tradition der sogenannten Tanaim. Im Judentum werden ab dem 1. Jahrhundert in verschiedenen Perioden die Rabbiner eingeteilt. Und die Tanaim, das sind die ganz großen Rabbiner. Und dann ab 200 kommen die Amoraim, das sind auch wichtige Rabbiner, aber natürlich nicht so wichtig wie die Tanaim. Und Gamaliel, der Lehrer von Paulus, war also einer aus der ersten Generation und er war Mitglied des obersten Gerichtshofes in Israel, im Sanhedrin, in den Jahren 10 bis etwa 50 nach Christus. Paulus beschreibt das später einmal in einem Zeugnis so. Apostelgeschichte 22,3. Und er spricht: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren zu Tarsus in Zilizien, aber auferzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Hier sieht man den zweiten Tempel in Jerusalem im 1. Jahrhundert. Und Gamaliel als Mitglied des Sanhedrins war in den Jahren 10 bis 30 jeweils da in diesem Gebäude, das nennt man das Haus der behauenen Steine. Gerade da in der Ecke beim innersten Vorhof des Tempels, dort war er in den Sitzungen vertreten. Ab dem Jahr 30, so berichtet das der Talmud, hat der Sanhedrin den Platz gewechselt in die königliche Säulenhalle. Und da in der Südostecke der königlichen Säulenhalle, da versammelte sich jeweils der Sanhedrin zu den Gerichtssitzungen. Hier sieht man das noch von außen deutlicher, diese Säulenhalle und den Platz da. Und wir gehen jetzt in die Säulenhalle hinein. Das war etwas wie eine Kathedrale mit Säulenhallen. Schauen wir da in die mittlere und der Pfeil zeigt den Sitz des Sanhedrins. Dort saß der Weise Gamaliel mit den anderen Richtern und musste als höchstes Gericht in wichtigen Angelegenheiten entscheiden. Und die Studenten, die Rabbinerschüler, die waren dann auf Bänken vor dem Halbkreis der 71 Mitglieder des Sanhedrins und da war natürlich auch Paulus, eben damals noch Saulus, der da zuhörte und lernte. In Galater 1 sagt er, dass er eine solch steile Karriere gemacht hat, dass er seine Altersgenossen im Judentum alle beflügelt hatte. Also das war wirklich ein Genie, das eben zu einem richtigen Lehrer gebracht worden war und dann wirklich die steilste Karriere vor sich hatte, die man sich im Judentum nur hätte denken können. Aber in dieser gleichen Zeit, als Saulus da Rabbinerschüler war, veränderten sich die Dinge sehr. Ein Mann aus Nazareth hatte vom Jahr 29 bis 32 im ganzen Land gepredigt und er hat die Prophezeiungen aus dem Alten Testament ein nach der anderen erfüllt über den Messias, und zwar über den leidenden Messias. Und schließlich wurde er in Erfüllung von Psalm 22 und Jesaja 53 in Jerusalem vor den Toren draußen auf Golgatha gekreuzigt. Aber dann am dritten Tag auferstanden. Und das hat eine solche Wirkung gehabt, dass Tausende von Juden zum Glauben kamen in der Überzeugung, Jesus von Nazareth ist der Messias. Und das war so am Pfingsttag im Jahr 32 nach Christus, also einige Wochen nach Tod und Auferstehung von Jesus Christus, da haben sich die am Pfingsten, da haben sich 3000 Juden entschieden, Jesus ist der Messias und haben sich dann auch taufen lassen auf den Namen des Messias. Und täglich, sagt die Bibel, haben sie sich dann versammelt im Tempel, da in der Osthalle, in der sogenannten Säulenhalle Salomos. Aber wenn man die Apostelgeschichte liest, nicht nur in Kapitel 2, sondern dann 3, 4, 5, sieht man, in der kürzester Zeit stieg die Zahl der Männer auf 5000 an. Da werden die Frauen nicht mehr mitgezählt, wie bei den ersten 3000. 5000, wenn wir die Hochrechnung machen mit den Frauen, 10.000. Und die Apostel, die 12 Apostel, haben diese Gläubigen da in dieser Halle unterwiesen. Das ist diese Halle, die erwähnt wird schon in Johannes 10, 23, wo wenige Monate vorher Jesus Christus am Chanukka-Fest hin und her ging. Und da lesen wir in Johannes 10, 23, und Jesus wandelte in dem Tempel, in der Säulenhalle Salomons. Und eben nach Pfingsten oder ab Pfingsten begannen sich die messiasgläubigen Juden dort zu versammeln. Apostelgeschichte 5, 12. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomons. Und es wird auch gesagt in Apostelgeschichte 6, dass sehr viele Priester damals zum Glauben kamen. Weil sie realisierten, diese Prophezeiung auf den leidenden Messias, Jesaja 53, das zeigt ja, dass all diese Opfer, die wir da im Tempel täglich darbringen, nur Bilder sind, ein Hinweis auf das wahre Opfer des Messias. Und so haben sich auch ganz viele aus dem Stamm Levi, Nachkommen von dem Hohenpriester Aaron, hier dieser Bewegung angeschlossen. Das ging ein Jahr. Und dann kam es zur Steinigung des Stephanus. Stephanus, einer der ganz mutigen ersten Zeugen, wurde vor den Sanhedrin gestellt und in einem illegalen Prozess zum Tod verurteilt. Und er wurde gesteinigt, obwohl der Sanhedrin damals kein Recht mehr hatte auf Todesstrafe. Die haben sich so erzürnt über sein Zeugnis, das er da vor dem Sanhedrin abgelegt hatte, das in Apostelgeschichte 7 beschrieben wird und übrigens 5% von der ganzen Apostelgeschichte ausmacht. Die haben sich darüber so geärgert, über diese fantastische Rede, die er da gehalten hat, mit feinen Anspielungen, die wirklich ins Herz stechen, wenn man das Alte Testament kennt, dass sie ihn auf der Stelle dann gesteinigt haben. Das wird beschrieben in Apostelgeschichte 7 und 8. Und dann entstand eine ganz massive Verfolgung gegen diese Tausenden von messiasgläubigen Juden. Und zwar so, dass alle fliehen mussten. In die Landschaft Judäa, nach Samaria und so weiter. Und das wird dann in der Apostelgeschichte beschrieben, Kapitel 8 und 11, wie diese zerstreuten Gläubigen das Evangelium von Jesus Christus dann auf ihrer Flucht wieder anderen Leuten erzählt haben. So wurde das Evangelium bereits ausgebreitet in Judäa, dann auf der Insel Zypern, dann auch in Libanon, Syrien, bis hinauf nach Antiochien in Nordsyrien. Heute ist es bereits in der Türkei, aber es gehörte ursprünglich zu Syrien. Atatürk hatte das noch im letzten Moment im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg an die Türkei gerissen. Ja, bis nach Antiochien kam die frohe Botschaft. Nun, in dieser Angelegenheit war Saulus als wichtige Person mitbeteiligt. Denn er zürnte all diesen messiasgläubigen Juden und dachte, das sind alles Abgefallene, die die Tora aufgegeben haben und die müssen bestraft werden. Und er ging extra zu den führenden Priestern des Sanhedrins, verlangte von ihnen Empfehlungsschreiben, dass er diese messiasgläubigen Juden bis nach Damaskus, bis nach Syrien verfolgen könnte. Das wird beschrieben in Apostelgeschichte 8 und 9. Und dann kam die Wende. Aus einem Saulus wurde schließlich ein Paulus. Die Bekehrung fand statt noch vor Damaskus, dem eigentlichen Verfolgungsziel. Apostelgeschichte 9, Vers 3. Als er aber hinzog, geschah es, dass er Damaskus nahte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und auf die Erde fallend, hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh aber auf und geh in die Stadt. Und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Und das war der entscheidende Moment, wo Saulus eine völlige innere Umkehr erlebte. Ein Zusammenbruch am Boden. Er dachte, ich bin gerecht und ich kann die Gebote der Tora einhalten. Und plötzlich merkte er, dass er sich vor Gott schwer verschuldet hat, indem er die auf dem richtigen Weg war, bis zum Tod verfolgte. Diese Bekehrungsgeschichte wird in der Apostelgeschichte dreimal erzählt. Nämlich der eigentliche Bericht in Kapitel 9 und dann in Kapitel 22 und 26, wie Paulus davon vor Menschenmengen Zeugnis gab. Und wenn man diese drei Berichte vergleicht, stellt man Unterschiede fest. In Apostelgeschichte 9, da steht, dass die Begleiter, die mit Saulus da unterwegs waren, dass die etwas hörten. Aber wenn man in Apostelgeschichte 22 liest, da steht, dass diese Begleiter nichts hörten. Also in Apostelgeschichte 9, da heißt es ganz klar in Vers 7, dass weil sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Und wenn man das vergleicht, dann wie Paulus das erzählt in Kapitel 22, könnte man denken, da haben wir nun einen Widerspruch in der Bibel. Endlich. Denn Paulus sagt Folgendes in 22,9. Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht. Ha, die sehen da. Aber dort heißt es ja, sahen niemanden. Und weiter heißt es, und wurden von Furcht erfüllt, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ha, da steht, sie hörten. Und da steht, sie hörten nicht. Nun, die Lösung ist ganz einfach. Man muss genau lesen. In Kapitel 9 heißt es, sie sahen niemanden. Sie sahen keine Person. Und in Kapitel 22 heißt es, sie sahen das Licht. Das Licht ist keine Person, sondern eine Begleiterscheinung war das. Das Licht haben sie gesehen, aber keine Person. Aber Saulus hat den Messias, den auferstandenen Messias gesehen. Und wie ist es mit der Stimme? Nun, da muss man den griechischen Text zur Hand nehmen. Und da steht in Kapitel 9, hören mit Genitiv. Das heißt, Stimme ist im Genitiv. Und in Apostelgeschichte 22 ist es akuo, das gleiche Wort, hören, mit Akkusativ. Also ganz wörtlich übersetzt, aber das ist ja nicht Deutsch. In Kapitel 9, sie hörten der Stimme. Und in Kapitel 22, sie hörten die Stimme. Und der feine Unterschied in der Grammatik hier, wie das Lukas benutzt, ist eben der, sie hörten den Klang der Stimme. Ja, so wie man ist in einem großen Raum, alle Leute sprechen, man hört, dass sie sprechen, aber man hört nicht den Inhalt. Und das ist dann eben in Kapitel 22, akuo plus Akkusativ. Wen? Die Stimme hören. Nicht nur von der Stimme hören, Genitiv, sondern die Stimme hören, das ist der Inhalt. Also sie hörten, da spricht jemand mit Saulus, aber sie nahmen nicht wahr, was gesagt wurde. Und in der anderen Stelle heißt es, sie hörten die Stimme, den Inhalt nicht. Nur den Schall, aber nicht den Inhalt. Löst sich dieses scheinbare Problem? Diese drei Kapitel sind ganz wichtige Ergänzungen von diesem entscheidenden Moment. Aus Saulus wird ein Paulus. Ab Kapitel 13 wird dann Saulus plötzlich immer nur Paulus genannt. Und Paulus hat diesen Namen selbst gewählt. Und zwar heißt eben Paulus auf Lateinisch der Kleine. Und reimt sich mit dem hebräischen Namen Saul und der Endung Saulus, ja? Saulus, Paulus, der Begehrte, der ein Kopf höher ist, eben der Karriere macht und alle im Schatten zurücklässt, er wird ein Kleiner. Deshalb musste er zu Boden fallen bei der Bekehrung, ganz klein werden, damit er ein Werkzeug für die frohe Botschaft werden konnte. Und die Wende ist phänomenal. In Apostelgeschichte 9, gleich nach diesem gewaltigen Erlebnis vor Damaskus, dieser Bekehrung, lesen wir in Kapitel 9, Vers 20, und alsbald predigte er in den Synagogen. Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Vers 22, Saulus aber erstarkte umso mehr und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, außer Fassung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Das ist wirklich ein Drehen von 180 Grad. Was geschieht? Jetzt verkündigt er in Damaskus, da wo er die messiasgläubigen Juden hätte verhaften und bestrafen sollen, da sagt er jetzt, Jesus ist der Christus. Christus ist das griechische Wort für hebräisch Messias. Das ist der verheißene, im Alten Testament angekündigte Erlöser. Und das Gewaltige ist, er bringt also die Juden dort außer Fassung und die Bibel sagt, indem er bewies, dass dieser der Messias ist. Es gibt viele Leute, die sagen, glauben und beweisen, das hat schon gar nichts miteinander zu tun. Nun, das ist jedem seine Meinung, sein Recht, er darf sagen, was er will. Wir haben Redefreiheit, noch. Aber es ist so, dass die Bibel sagt, jawohl, den Glauben kann man beweisen. Und dieses Wort beweisen hier im Griechischen ist ganz interessant. Es heißt symbibazo. Und das hat mehrere Bedeutungen. Die Grundbedeutung ist zusammentragen. Ganz viele Stellen, die über den Messias sprechen und sich dann in Jesus von Nazareth erfüllt haben, die hat er zusammengetragen. Und da braucht er nicht lange Zeit. Denn durch seine Ausbildung hatte er eine derart gründliche Kenntnis des hebräischen Alten Testaments. Es brauchte nur den Moment, wo es wie Schuppen von den Augen fiel, und dann konnte er die Links sofort erstellen. Fantastisch. Da hat er also plötzlich gesehen, ja natürlich, die Stelle, die spricht auch nicht über den herrschenden Messias, der erst in der Endzeit kommen sollte, sondern über den leidenden Messias, der zuerst kommen sollte, um das Problem der Sünde zu lösen. Jesaja 53, Psalm 22, Daniel 9 und. Er hat das alles zusammengetragen. Und dann bedeutet Symbibazo auch einen Schluss ziehen. Also aus der Fülle von Einzelelementen wird jetzt eine Schlussfolgerung gezogen. Und dann bedeutet Symbibazo auch beweisen. Das heißt, aus dem zusammengetragenen Material wird ein Schluss gezogen, der so überzeugend ist, dass man sagen kann, das ist ein Beweis. Das hat er so gemacht. Wir lesen dann in Apostelgeschichte 9, 23, wie Lukas, der Verfasser des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte, weiter die Geschichte von Paulus beschreibt. Als aber viele Tage verflossen waren, ratschlagten die Juden miteinander, ihn umzubringen. Also, das macht klar, Paulus war da in Damaskus und es ging eine längere Zeit und dann kam der Moment, wo man von jüdischer Seite einen Mordanschlag auf ihn plante, um diesen unangenehmen jungen Mann zu beseitigen. Vers 24. Es wurde aber dem Saulus ihr Anschlag bekannt. Und sie bewachten auch die Tore sowohl bei Tage als bei Nacht, damit sie ihn umbrächten. Im weiteren Text wird dann erklärt, wie Paulus tatsächlich trotz dieser Maßnahmen Damaskus fluchtartig verlassen konnte, um dann zum ersten Mal seit seiner Bekehrung wieder nach Jerusalem zu gehen. Nun ist aber interessant, wenn man den Galaterbrief von Paulus liest, in Galater 1, Vers 18, da wird deutlich, was diese vielen Tage waren. Dort schreibt er nämlich, dass er 3 Jahre später nach Jerusalem ging. Also so ergänzt sich das in der Bibel, was da steht und was dort steht. Diese vielen Tage, 3 Jahre. Nun, was ist in all diesen 3 Jahren da geschehen? Das erfahren wir auch in Galater 1, Vers 17. Da schreibt Paulus in seinem ersten Brief, wie wir noch sehen werden, und ich ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging fort nach Arabien. Da war er klar, als ich in Damaskus zum Glauben kam, da ging ich nicht nach Jerusalem, um die 12 Apostel dort kennenzulernen. Er blieb da in Damaskus, oder war in Damaskus, und dann ging er fort nach Arabien und kehrte wiederum nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas, sein anderer Name für Petrus, kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm, also 2 Wochen bei Petrus in Jerusalem. Aber da waren also diese 3 Jahre, wobei man sich im Klaren sein muss, er war in Damaskus und zwischenzeitlich in Arabien, kam dann wieder aus Arabien zurück, dann kam dieser Mordanschlag und darum die Flucht nach Jerusalem. Nun, dieser Aufenthalt in Arabien ist hochinteressant. Hier sieht man etwas von Petra, dieser Stadt, die damals von den Arabern beherrscht war, im arabischen Reich. Und in dieser Zeit hat sich Arabien geografisch deutlich verändert gegenüber früher. Das arabische Reich von damals von König Aretas, der von Paulus übrigens erwähnt wird in 2. Korinther 11, König Aretas hat das ausgedehnt bis gegen Damaskus. Damaskus gehört noch nicht dazu. Aber bis nach Damaskus ging das arabische Reich. Also um nach Arabien zu gehen, muss er nur ein bisschen von Damaskus weggehen. Aber das arabische Reich ging durch das heutige Jordanien hindurch, wie man hier auf der Karte sieht, und über das Gebiet der Negev-Wüste und auch in den Sinai. Darum sagt ja übrigens Paulus in Galater 4, der Berg Sinai in Arabien. Das hat viele erstaunt, aber das gehörte eben damals zu Arabien. Nun fragt man sich, was hat er da in Arabien gemacht? Etwas Aufschluss gibt uns Galater 1, Vers 11, wo Paulus sagt, ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, welches von mir verkündigt worden, nicht dem Menschen gemäß ist. Also seine Verkündigung entspricht nicht dem Menschen. Der Mensch, das sieht man in allen möglichen Religionen, möchte sich gerne selber bemühen und an sich herumflicken und sich perfektionieren, um sich zum Göttlichen hinaufzuarbeiten. So ist es in allen möglichen Religionen, da muss man irgendwelche Punkte verdienen, um zum Göttlichen zu kommen. Und das Evangelium sagt, es ist kein Unterschied, Römer 3, 23. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden eben, erklärt er dann im Weiteren, umsonst, gratis, eben gerecht gemacht durch den Glauben an das, was Jesus Christus getan hat. Also keine Leistung von uns aus, reine Gnade Gottes, das entspricht nicht dem Menschen. Das widerspricht dem menschlichen Stolz. Und darum sagt Paulus, das Evangelium, welches von mir verkündigt worden, ist nicht dem Menschen gemäß. Denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen, und jetzt ganz wichtig, nicht einmal von den 12 Aposteln in Jerusalem, sondern völlig unabhängig. Aber, wenn man es vergleicht, genau das Gleiche. Er hat genau das Gleiche verkündigt. Aber aus völlig unabhängiger Quelle, Herkunft. Habe es weder von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Also er hat ganz spezielle Offenbarungen bekommen von Jesus Christus direkt für das, was er dann in der Welt verkündigen sollte, später. Und da können wir daran denken, dass in Arabien das eine Zeit war, der Stille, wo er solche Offenbarungen bekommen hat. Nicht nur unbedingt dort, auch später ist möglich, aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um diesen Arabien-Aufenthalt zu verstehen. Nun haben wir gesehen, aus Arabien zurück nach Damaskus, Galater 1,17, und ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte wiederum nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Also, das ist 3 Jahre nach seiner Bekehrung. 33 plus 3 gibt 36. Von Damaskus geht er nach Jerusalem. Und da lesen wir, dass er sich dann dort der Gemeinde der Messiasgläubigen angeschlossen hat in Jerusalem, bis es dann auch dort schwierig wurde. Apostelgeschichte 9,24. Es wurde aber dem Saulus ihr Anschlag bekannt. Und sie bewachten auch die Tore, sowohl bei Tage als bei Nacht, damit sie ihn umbrächten. Die Jünger aber nahmen ihn bei der Nacht und ließen ihn durch die Mauer hinab, indem sie ihn in einem Korb hinunterließen. Da haben wir die Beschreibung von diesem Anschlag in Damaskus, ja, am Ende dieser 3 Jahre. Dann geht er nach Jerusalem. Aber das werden wir gleich sehen, er geht nach Jerusalem und dort gibt es auch einen Anschlag gegen ihn. Wir lesen über den Jerusalem-Besuch, wie Paulus selber berichtet in Galater 1,17. Ich lese Vers 18. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Und dann kommt eben dieser Mordanschlag, der wird beschrieben in Apostelgeschichte 9, 29 bis 30 und führt dazu, dass die messiasgläubigen Juden, und man könnte ja auch sagen Juden-Christen, denn Christen bedeutet einfach solche, die Christus angehören. Und Christus ist ja das andere Wort für Messias. Also ein Christ ist ein Messias-Anhänger. Juden-Christen sind Juden, die glauben an den Messias. Ja. Messianisch gläubige Juden, das sind Juden, die glauben an Jesus Christus als Messias. Die haben dann dafür gesorgt, dass Saulus fluchtartig von Jerusalem weggeht. Und wohin geht er? Nach Tarsus. Er geht zurück in seine Geburtsstadt, da wo er groß geworden war. Warum? Ein ganz wichtiger Grundsatz, wenn man Missionar werden will. Das heißt, einer, der die frohe Botschaft von Jesus Christus in der Welt ausbreiten will, der muss zuerst bei den Seinigen beginnen. Man kann nicht in der eigenen Familie schweigen und im Umfeld, Nachbarschaft schweigen und dann geht man nach Thailand und nach Liberia oder nach Argentinien als Missionar. Das geht gar nicht. Und wir lernen hier diesen Grundsatz im Leben des Apostels Paulus, zuerst bei den Deinigen. Aber, wir werden gleich noch sehen, er war 13 Jahre dort. Oh, das ist so das Gegenteil von einer Blitzkarriere. Vorher ging alles so schnell. Aber es gibt ein holländisches Sprichwort. Früh reif, früh verblüht. Ja? Früh reif, früh verblüht. Und Gott arbeitet oft ganz anders und braucht Zeit, um uns zu formen. Und das war bei Paulus auch. Ich war in Amerika besonders. Ist das möglich? Irgendeine prominente Person kommt zum Glauben und dann wird die zum christlichen Star gemacht. Es kann auch jemand sein, der war vorher gar nicht prominent. Die können auch einen Nicht-Prominenten plötzlich zum Star machen. Die können das. Die haben die Mittel dazu. Das funktioniert. Und das ist so gefährlich. Solche Leute sind derart gefährdet, dass sie abstürzen, weil sie das gar nicht ertragen. Es braucht eine Entwicklung für einen Dienst, wo man dann in der Öffentlichkeit ausgesetzt ist. Und das sehen wir. 13 Jahre in Tarsus. Auch da kann er Offenbarung bekommen haben. Nur die Schrift schweigt darüber. Und dann in Apostelgeschichte 11, 25, da sind wir bereits im Jahr 49. Wenn man die Chronologie durchrechnet, es gibt auf meinem Livestream, Roger Levy Live, einen Vortrag über die Chronologie des Neuen Testaments. Dort findet man alle Elemente genau erklärt, wie man das durchrechnen kann. Apostelgeschichte 11, 25, da geht es um Barnabas. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochien. Ich muss erklären, was in der Zwischenzeit geschehen war. Die messianischen Juden wurden zerstreut, habe ich erklärt. Und die haben das Evangelium bis nach Zypern gebracht und bis nach Nordsyrien, nach Antiochien. Und da entstand die erste Gemeinde, man kann auch sagen Kirche. Man muss nur das Richtige meinen, wenn man das Wort benutzt. Das ist nicht ein Kirchturm, sondern die Gemeinde, die Kirche, das ist die Vollzahl von denen, die Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser angenommen haben. Also, dann stand die Gemeinde, die Kirche in Antiochia. Aus Nichtjuden. Und das war eine gefährliche Sache. Das waren Leute, die hatten einen völlig bibelfernen Hintergrund. Und bis die dann Festigkeit und Stabilität bekommen, das braucht sehr viel. Und deshalb wurde von Jerusalem Barnabas nach Antiochien geschickt. Und der hat sich die Situation angeschaut und hat sich offensichtlich überlegt, der richtige Mann hier wäre Saulus von Tarsus. Das ist nämlich einer, der ganz stabil im Alten Testament verankert war, aber trotzdem aufgewachsen ist im Ausland. Und das heißt, obwohl er Hebräer war, hatte er eben einen guten Umgang mit Nichtjuden. Das war oft eine Schwierigkeit für die Hebräer im Land Israel, dass die da Mühe hatten im Kontakt mit Nichtjuden. Also einer, der voll verankert ist in der Schrift, aber gleichzeitig den Umgang mit den Nichtjuden kennt, der muss hierhin. Er soll Stabilität bringen, indem er einen guten Umgang hat mit diesen Nichtjuden in Antiochia. Und wir lesen hier, Barnabas ging also von Nordsyrien in die Türkei, in die heutige Türkei, und hat dort Saulus gesucht. Ja, es steht ja hier, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochien. Man kann sich also vorstellen, er hat da gefragt, kennt ihr einen Saulus? Nein. Irgendwo anders? Kennt man da in Tarsus einen Saulus? Ja, natürlich, das ist immer der. Gut, wo wohnt der? Aber es hat einige Zeit offensichtlich gebraucht und dann hat er diesen Saulus gefunden. Und dann bringt er ihn nach Antiochien. Vers 26. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Versammlung oder in der Gemeinde, in der Kirche zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten. Und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Da haben wir zum ersten Mal in der Bibel den Ausdruck Christen. Diese Nichtjuden, die an den Messias glaubten, werden messianische Leute genannt, Christen. Und jetzt sehen wir hier, Paulus hat also ein ganzes Jahr in dieser Gemeinde gedient und diese Gemeinde aufgebaut. Zusammen mit Barnabas und dann sogar mit anderen. Das war also im Jahr 49, nach diesen 13 Jahren in Tarsus. Und dann kommt der zweite Jerusalem-Besuch. Im Jahr 50 ungefähr. Agabus, ein Prophet der frühen Gemeinde, so berichtet Apostelgeschichte 11, 27 bis 30, kündigte prophetisch an, es kommt eine Hungersnot. Es geht da um eine Hungersnot, die in Israel begonnen hat, dann weiter ging nach Griechenland und schließlich sogar in die Hauptstadt nach Rom. Dieser Agabus hat dieser Hungersnot vorausgesehen, prophetisch, und dann hat man in Antiochia sich gesagt, ja, wir haben so viel profitiert von den Gläubigen aus dem jüdischen Volk, so wollen wir Gläubige aus den Heidenvölkern, also aus den nicht-jüdischen Völkern, wir wollen die in Israel, in Judäa unterstützen. Die haben eine Sammlung gemacht und jeder konnte geben, was er wollte. Und dann ist es sehr gefährlich. Geld und Glaube, Geld und Geist, das ist eine gefährliche Sache. Und darum braucht es da ganz bewährte Leute, wenn es um Geld geht. Und darum haben die sich gesagt, Saulus und Barnabas, das sind die Richtigen, die sollen diesen Geldbetrag nach Judäa bringen, als Hilfslieferung für die messiasgläubigen Juden dort. In Galater 2, Vers 1 berichtet Paulus darüber, darauf, nach Verlauf von 14 Jahren zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. 14 Jahre, jetzt müssen wir rechnen, von seiner Bekehrung an im Jahr 33, da kommen wir mit den 14 Jahren auf das Jahr 47. Korrekt? Nun, wie?
3 Jahre ist jetzt Arabien.
Und ja, aber die sind inklusive. Beziehungsweise, wenn wir sie dazu nehmen, ja, dann haben wir das Jahr 50. Und er sagt, da bin ich dann wieder nach Jerusalem gegangen. Das ist also ein weiterer Jerusalem-Besuch, der zweite Jerusalem-Besuch. Und in Vers 9 sagt er, und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die rechte Hand der Gemeinschaft, auf dass wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen. Dieser Besuch ist jetzt ganz, ganz entscheidend. Und zwar aus diesem Grund, hier kommt Paulus in Kontakt mit Jakobus, dem Bruder des Herrn. Das ist der Mann, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Und auch wieder mit Petrus, Kephas und mit dem Apostel Johannes. Und diese drei Männer, die geben Paulus die rechte Hand der Gemeinschaft, um zu sagen, wir stehen vollkommen hinter dir. Obwohl er Offenbarungen ganz unabhängig bekam, haben die gesehen, er verkündigt genau das Gleiche wie wir. Und hier ist nun ganz wichtig, es gibt ja Leute, die wollen den Jakobusbrief gegen den Römerbrief ausspielen. Aber das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Also, der Jakobusbrief sagt, ein Mensch wird durch Werke gerecht gesprochen, gerechtfertigt. Der Römerbrief sagt, ein Mensch wird durch Glauben allein gerechtfertigt. Und jetzt, wie bringt man das zusammen? Ganz einfach. Der Apostel Paulus erklärt im Römerbrief, dass ein Mensch erkennen muss, ich bin verloren und ich kann nichts leisten, um gerettet zu werden. Und darum, ohne irgendwelche Werke, nur durch das Vertrauen, durch den Glauben an das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, kann ich errettet werden. Aber Jakobus spricht über das Leben von einem, der bereits bekehrt ist. Und das muss ja Auswirkungen haben. Nicht wahr? Jeder kann sagen, ich bin gläubig. Aber man sieht nichts in deinem Leben. Und da sagt er, ein solcher Glaube ist tot. Der echte Glaube muss Werke haben. Das heißt, aus dem rettenden Glauben heraus, nach dem Römerbrief, muss es dann Folgen haben. Und das sind eben Werke. Also, dann wird der Mensch eben bestätigt als Gerechter, durch ein Leben, das der Bibel entspricht. Dann wird klar, das war eine echte Bekehrung. So kann man eine Scheinbekehrung von einer echten Bekehrung unterscheiden. Und nun, wie gesagt, also, wir hatten die Bekehrung von Saulus im Jahr 33, dann 3 Jahre später geht er nach Jerusalem und im Jahr 36 und dann 14 Jahre später, eben im Jahr 50, nach Jerusalem und bekommt diese wunderbare Bestätigung. Also man kann nicht irgendwie die Bibelschreiber des Neuen Testaments gegeneinander ausspielen. Die haben selber gesehen, wir verkündigen alle dasselbe. Aber hier wird klar, dass Paulus einen ganz besonderen Auftrag hatte, um unter den Nationen, andere Bibeln übersetzen Nationen mit Heiden, das heißt unter den nicht-jüdischen Völkern, die frohe Botschaft zu verkündigen. Während Jakobus, Petrus und Johannes einen besonderen Auftrag hatten, weiterhin unter den Juden. Darum gab es die 12 Apostel für die 12 Stämme Israels und der Apostel Paulus für die anderen Völkern. Nun, es war 1 Jahr in Antiochien. Das war auch wieder eine Vorbereitung für das, was kommen sollte. Also, die Mühlen Gottes mahlen viel langsamer. Ein Mose wurde 40 Jahre in der Wüste erzogen, bevor er dann Israel aus Ägypten führen sollte. Und Paulus so über 14 Jahre wurde er aufgezogen. In Apostelgeschichte 13,2 lesen wir nun, wie er zur Weltmission berufen wird. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, in der Gemeinde in Antiochia, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu welchem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia, und von dannen segelten sie nach Zypern. Also, hier wird Barnabas und Saulus berufen zur Mission. Und wer beruft? Nicht die Gemeinde, sondern Gott. Gott, der Heilige Geist, sagt, ich habe sie dazu berufen. Also eine Gemeinde kann keine Missionare berufen, das muss Gott tun. Aber der Heilige Geist sagt, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus. Aussondern. Die Gemeinde musste sich sagen, jawohl, wir haben profitiert von Paulus sehr viel, auch von Barnabas sehr viel, und jetzt lassen wir sie gehen. Aussondern, das war also bewusst zu sagen, wir sind bereit, sie gehen zu lassen. Aber noch mehr. Sie haben dann ihnen auch die Hände aufgelegt, und Handauflegung in der Bibel bedeutet Identifikation. Damit drückten sie aus, wir stehen hinter eurer Arbeit, eure Arbeit ist wie, wenn wir die Arbeit machen würden. Und so wussten sie, die stehen hinter uns mit Gebet und auch mit Unterstützung. Und dann haben sie entlassen. Die Gemeinde entlässt, aber sie beruft nicht. Und sie sendet auch nicht aus. Und nochmals sagt Vers 4, sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia. Das ist die erste Missionsreise des Paulus, eben im Jahr 50 nach Christus. Sie wird beschrieben in Apostelgeschichte 13,14. Und da sehen wir, wie Paulus eben nach Salamis geht, Paphos, Antiochien, in Pisidien, nach Ikonium, Lystra und Derbe, wie man auf der Karte sieht. Das ist das südgalatische Gebiet. Und da gründet er Gemeinden. Und dann geht er wieder zurück nach Antiochien. Nun, ganz am Schluss dieser Missionsrundreise schreibt Paulus den Galaterbrief. Als ersten Brief. An wen? An diese eben entstandenen Gemeinden in Lystra und Ikonium aus Südgalatien. Er schreibt an die Gemeinden in Galatien. Was war geschehen? In der Zwischenzeit haben die Besuch bekommen. Er hat also diese Gemeinde gegründet, hat ihnen klar von der Bibel her gesagt, wie das aussieht, Gemeinde nach Gottes Bauplan. Und dann kamen Besucher, Juden, die sagten, das ist sehr gut, dass ihr jetzt so gläubig geworden seid und auch an das Alte Testament glaubt, aber ihr solltet beschnitten werden, ihr solltet all die Gebote, wie Sabbat, Passa feiern, Laubhüttenfest und so weiter, solltet ihr alles auch tun. Erst dann werdet ihr richtig gerettet. Jetzt habt ihr einen guten Anfang gemacht. Und dann schreibt Paulus den Galaterbrief in aller Eile. Er hat ja ein Augenproblem und er schreibt im Galaterbrief am Schluss, seht, mit welchen großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, eigenhändig. Es hat so pressiert, er konnte sich keinen da noch beiziehen, der unter Diktat geschrieben hätte, wie das zum Beispiel beim Römerbrief durch Tertius geschehen ist. Er musste es eigenhändig machen mit ganz großen Buchstaben. Mühsam. Hat den Galaterbrief geschrieben, diese 6 Kapitel, um zu zeigen, eine totale Irrlehre. Ihr dürft ja nicht ins Judentum hineingeführt werden. Die Gemeinde ist nicht Teil des Judentums. Es ist etwas ganz Neues. Und wenn ihr euch so unter das Gesetz stellt und die Gebote ab dem Sinai, 2. Mose 19, dann habt ihr den Boden der Gnade verlassen. Und mit einer Schärfe schreibt er da, das geht überhaupt gar nicht. Und es ist eben so, der Bund am Sinai wurde damals geschlossen mit Israel. Und in 2. Mose 30 sagt Gott, und das Zeichen des Bundes ist der Sabbat. Das heißt, Gott hat das Sabbatgebot und all diese weiteren Gebote nur Israel gegeben. Und mit diesen Geboten wollte er Israel absondern von allen anderen Völkern, damit sie sich ja nicht mit dem Götzendienst vermischen. Und jetzt kommen solche, die sagen, eigentlich sollten alle den Bund vom Sinai halten. Damit zerstören sie die spezielle Rolle von Israel. Denn Israel sollte durch das Sabbatgebot und durch all die anderen Speisegebote abgesondert bleiben von allen anderen Völkern. Und diesen Bund hat Gott nur mit Israel geschlossen und nicht mit der Gemeinde. Und darum macht er im Galaterbrief klar, das geht überhaupt nicht. Und wer solche Dinge verkündet, ist unter dem Fluch Gottes. Er sei verflucht. Ganz hart. Was uns auch auffällt, wenn man die erste Missionsreise liest, dass der Apostel Paulus, wenn er in eine Stadt kommt, immer zuerst schaut, wo hat es eine Synagoge. Hier auf dem Bild sieht man eine alte Synagoge aus der frühen Zeit. Und der Apostel Paulus sagt nämlich in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Also er hat die Juden nie vergessen, sondern sie haben sogar eine Priorität. In jeder Stadt geht er zuerst zu den Juden und wenn dann solche zum Glauben kommen, die das Alte Testament schon kennen, und dann kommen Nichtjuden auch zum Glauben, entsteht eine Gemeinde von Juden und Nichtjuden und die Juden können bereits die Nichtjuden belehren, obwohl sie erst ganz jung im Glauben sind. Das war das Prinzip, das der Apostel Paulus ganz klar durchgezogen hat. Und jetzt ist es mir ein Anliegen, dass unsere Köpfe nicht beginnen zu rauchen. Wie heute Nachmittag war das vielleicht der Fall. Und es war so, in Memmingen haben wir immer Unterbrüche gemacht und die musikalisch gefüllt. Und auch jetzt, um das Gehirn wieder anders einzusetzen als Entspannung, spiele ich die Passacaglia in G-Moll von Georg Friedrich Händel. Ich hoffe, alle sind wieder fit. Und wir fahren weiter mit der ersten Missionsreise, die wir so betrachtet haben und gesehen haben. Am Schluss davon gab es dieses Problem in Südgalatien. Und darum der Galaterbrief. Manch einer hat sich vielleicht schon gefragt, ja, aber es gab doch in Apostelgeschichte 15 eine Zusammenkunft der Apostel, wo genau diese Frage zwischen Gesetz und Gnade stehen, Gläubige, die nicht aus den Juden sind, stehen die unter dem Bund vom Sinai oder nicht, beantwortet wurde. Da wurde ja alles völlig geklärt und es wurde klar gemacht, dass die Gläubigen aus den Nationen nicht ins Judentum hineingebracht werden dürfen. Warum hat der Apostel Paulus dieses Schlüsselargument, unterstützt von allen anderen 12 Aposteln, nicht gebracht im Galaterbrief? Weil das eben noch vorher war, als er den Galaterbrief geschrieben hatte. Da war das eben noch nicht geschehen. Nun, am Ende der ersten Missionsreise kommt der Apostel Paulus, wie man hier sieht, auf der Karte wieder zurück nach Antiochia. Und dann kommt dort Besuch. Und zwar Juden, die früher bei den Pharisäern waren und messiasgläubig wurden, die kamen aus Judäa nach Antiochia. Und die begannen genauso zu lehren. Ist schön, ihr Nichtjuden, dass ihr jetzt auch das Alte Testament angenommen habt und daran an den wahren Gott glaubt, aber das reicht nicht. Ihr müsst auch beschnitten werden, um gerettet zu werden. Genau das Problem, das der Apostel Paulus da in Südgalatien mit dem Galaterbrief in der Zwischenzeit voll angehen konnte, jetzt in der eigenen Gemeinde. Es gibt einen riesen Aufruhr. Und es war nicht etwa so, dass die alle gesagt hätten, ja, so, fragen wir doch mal den Apostel Paulus, was sagt ihr dazu und was sagt Barnabas dazu? Nein, da wurde wild diskutiert. Und schließlich haben wir beschlossen, wir müssen eine Delegation schicken nach Jerusalem zu den Aposteln. Und diese Frage muss geklärt werden. Und wer geht? Unter anderem Barnabas und Paulus. Das ist dann eben der Besuch in Jerusalem für das Apostelkonzil, wenn man das so nennen darf. Und das ist nun die dritte Reise nach Jerusalem seit der Bekehrung des Paulus. Und wirklich, dort wird alles dann besprochen. Interessant ist, dass da alle sich aussprechen durften. Und dann sind aber verschiedene wirkliche Säulen aufgestanden und die haben gesagt, so und so ist das. Und es wurde bestätigt, so und so ist das. Und es gab wirklich eine Einmütigkeit aller Apostel und sonst Verantwortung tragender Brüder und auch die ganze Gemeinde. Und die haben dann einen Brief geschrieben nach Antiochia und haben die Sache geklärt. Und so wurden diese Irrlehrer ausgeschaltet. Es kam wieder Ruhe, Freude und Friede in die Gemeinde zurück. Und dann hat Paulus die Idee, jetzt könnten wir zur nächsten Missionsreise gehen. Wir, Paulus und Barnabas. Aber Barnabas wollte Markus wieder mitnehmen. Ich habe das noch nicht gesagt. Auf der ersten Missionsreise ging Markus mit. Und als es dann ganz schwierig wurde, da hat er sich dann wieder abgewendet. Und Paulus sagt, nein, jemand, der nicht bewährt ist in der Mission, der soll nicht mehr kommen. Und Barnabas war ihnen verwandt und der hat dann Argumente gebracht, dass dieser Markus doch eine weitere Chance bekommt. Und das hat einen solchen Zwiespalt gegeben zwischen Barnabas und Paulus, dass sie sich gesagt haben, wir können nicht mehr zusammenarbeiten. Und dann ist Barnabas nach Zypern gegangen mit Silas. Er kam ja ursprünglich von Zypern. Und ist interessant, auf der ersten Reise, das erste Ziel, das avisiert wurde, war Zypern. Ja? Jetzt geht er wieder nach Zypern und der Apostel Paulus geht dann auf seiner Reise weiter, die dann in der Apostelgeschichte beschrieben wird, während die Reise von Barnabas nicht mehr beschrieben wird. Und so haben wir die zweite Missionsreise von 50 bis 52 nach Christus. Apostelgeschichte 16, Paulus kommt nach einer Reise durch die heutige Türkei, schließlich nach Philippi. Und da sind wir beim Thema Europa. Jetzt haben wir gesehen bis dahin, wer der Apostel Paulus war von seiner Herkunft her und seinem Werdegang. Und jetzt seine Bedeutung für Europa. Sie waren da. In Troas. Und schließlich bekam Paulus dort einen Traum. Er sah einen mazedonischen Mann im Traum. Offensichtlich erkannte er ihn an der Kleidung. Und er rief, kommt herüber zu uns. Er hatte das mit seinen Mitarbeitern besprochen. Und sie kamen zum Schluss, das ist nicht irgendein Traum. Nicht wahr? In Prediger, im Buch Prediger steht, dass durch viel Beschäftigung kommen Träume. Man muss in Träumen vieles verarbeiten vom Alltag. Und das hilft uns, damit wir, wenn wir nachts ein bisschen verrückt sind, am Tag wieder normal sind. Aber wir sehen an Schlüsselereignissen zu biblischen Zeiten hat Gott auch durch Träume Weisung geben können. Und das war eine Schlüsselweisung, dass er nämlich von Asien nach Europa ging. Philippi war damit die erste europäische Stadt, die durch den Apostel Paulus die frohe Botschaft der Bibel vernommen hat. Dann geht er weiter in Europa, nach Thessalonich, nach Beröa, Athen, Korinth. Auf der dritten Missionsreise, 18 bis 21 in der Apostelgeschichte, da geht er nach Ephesus, Mazedonien, Achaia, Troas, Milet, Tyrus, dann wieder über Ptolemais und Caesarea nach Jerusalem. Aber auch da wieder, wichtige Gebiete Europas werden durch ihn bedient. Und nun, wenn man die Verkündigung von Paulus untersucht, sieht man, seine Verkündigung, die nicht menschengemäß war, stieß im Römischen Reich auf ganz massiven Widerstand. Es gab eine ganze Reihe von richtig gehenden Bollwerken, die sich gegen die frohe Botschaft stellten. Und hier habe ich versucht, die wichtigsten Säulen zusammenzustellen. Eine Säule war die Götterwelt der Griechen und Römer mit Jupiter bzw. Zeus und all den unzähligen Göttern, die sie in dieser Religion verehrten. Das geht natürlich mit der Bibel überhaupt nicht zusammen. Und die griechische Mythologie, das geht überhaupt nicht zusammen mit der Bibel. Und dann gab es den Kaiserkult. Der Kaiser damals ließ sich göttlich verehren und er verlangte das von allen, dass sie ihn verehren. Es gab Religionsfreiheit im Römischen Reich. Jeder durfte glauben, was er wollte. Und er konnte jeder Religion angehören, auch zwei Religionen. Viele waren Mitglieder eines Geheimkultes und dann verehrten sie die griechisch-römischen Götter. Das durften sie durften alles wählen, aber sie mussten den Kaiser auch verehren. Und die Christen mussten sagen, nein, es gibt nur einen wahren Gott und wir dürfen niemand anders verehren als nur den wahren Gott, der sich dreieinig geoffenbart hat als Vater, und der Sohn und Heiliger Geist. Aber es ist ein Gott. Und so war der Kaiserkult ein ganz gewaltiges Bollwerk. Also man musste sich wirklich entscheiden. Und es konnte um Leben und Tod gehen. Dann Okkultismus und Esoterik spielte in der alten Welt des Römischen Reiches eine riesige Rolle. Der ganze Alltag war durch Esoterik und Okkultismus geprägt. Und das geht überhaupt nicht zusammen mit der Bibel. Und dann überhaupt dieser religiöse Pluralismus. Das war so, man konnte ja alles glauben und konnte auch zwei oder drei Religionen gleichzeitig haben. Kein Problem. Und wie haben das manche ertragen? Wie kann man zu zwei Religionen, die sich widersprechen, gleichzeitig gehören? Kein Problem. Das ist eine Art religiöse Toleranz. Da geht alles. Aber Die Bibel ist ganz exklusiv in dem Sinn, ausschließlich. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aber dieser religiöse Pluralismus, das war ein Problem. Und viele dachten, die Christen sind so engstirnig. Wieso sind die so borniert und die sagen, wir beten nur einen Gott an? Sie dürfen ja, aber daneben dürfen sie auch den Kaiser verehren. Nein, geht nicht. Also dieser religiöse Pluralismus war ein großes Problem. Und dann die Philosophie der Griechen und Römer. Das ging überhaupt nicht zusammen mit der Bibel. Das war ein Denken, das völlig andere Wege ging. Und weiter, die heidnische Unmoral und Perversion, die war so unvorstellbar. Zum Beispiel unter den römischen Kaisern war das ganz normal, dass die in allen möglichen Arten von extremer Perversion lebten. Nun möchte ich das an drei Beispielen illustrieren. Athen war die Hochburg der Philosophie im Alten Reich. Und Paulus kommt in der Apostelgeschichte 17 nach Athen und wird dort konfrontiert mit Epikuräern und Stoikern und hält dann auch eine wunderbare Rede auf dem Areopag. Später im Kolosserbrief schreibt er in Kapitel 2, Vers 8, passt auf, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie und durch Lehren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen oder Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Also Paulus warnt vor der Philosophie, aber er musste sich mit den Philosophen auseinandersetzen. Und das hat er so wunderbar gemacht in Athen, Apostelgeschichte 17, als Beispiel. Dann, ein Kapitel später, kommt er nach Korinth. Und Korinth war nun wirklich die Hochburg der Unmoral und Perversion. Und aus dieser Perversion kamen viele in Korinth zum Glauben. Aber später muss er ihnen schreiben, in 1. Korinther 6, Vers 18, flieht die Hurerei. Das griechische Wort Porneia bezeichnet jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Außerhalb der Ehe, dem geschützten Bereich, so wie Gott das als Schöpfer vorgesehen hat. Und er sagt, flieht die Hurerei. Also es ist eine Entscheidung, wo man wirklich Energie anwendet, um damit gar nichts zu tun zu haben. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber hurt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euer selbst seid? Der Körper ist der Tempel Gottes und darf nicht irgendwie durch Unmoral eben verunreinigt werden. Er kam dann nach Ephesus, ein Kapitel später. Und das war die Hochburg des Okkultismus, der Magie und des Aberglaubens. Dort wurde ganz besonders Artemis verehrt, eine furchtbare Todesgöttin, von der man sagte, ihre schwarze Magie sei der stärkste Zauber, den es gibt. Und da hat Paulus die frohe Botschaft verkündigt und ganz viele Menschen kamen zum Glauben. Und man liest dann auch, wie Zauberbücher in ganz enormen Wert verbrannt wurden. Paulus schreibt dann an die Epheser später und in Epheser 2,2 schreibt er von ihrem alten Leben, unter welchen auch ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Kein einziges Mal erwähnte Artemis. Aber er erwähnt hier den Satan, den Fürsten der Gewalt der Luft, als dieser Geist, der hinter dem Götzendienst und dem Okkultismus und der Esoterik steckt. Die vierte Missionsreise wird dann in Apostelgeschichte 21 bis 28 berichtet. Sie führt von Jerusalem schließlich nach Rom, ins Zentrum des Römischen Reiches in Europa. Und es ist eine Reise, die ganz anders ist als die früheren Reisen. Aber dennoch, Paulus kann auf diese Art schließlich dem Kaiser von Rom, Nero, die frohe Botschaft verkündigen. Das ist gewaltig. Paulus wurde ja auf falsche Anklage hin, in Jerusalem verhaftet. Und ich mache es kurz. Er hat sich dann auf das höchste Gericht im Römischen Reich berufen, auf den Kaiser. Und darum musste er zum Kaiser gehen. Und die Apostelgeschichte beschreibt, wie das schließlich eben eine Schifffahrt war, die ihn nach Rom bringen sollte. Da gab es einen dramatischen Schiffbruch, bei dem Paulus und alle, die mit waren, überlebt haben. Und auf diese Weise kam er schließlich nach Rom. Und da konnte er eine Wohnung mieten und war in Halbgefangenschaft. Das war üblicherweise so, dass man mit Soldaten der Legion war man angekettet und so konnte man nicht fliehen. Aber er konnte Leute empfangen und ihnen das Evangelium in seinem Haus in Rom verkündigen. Und das ging 2 Jahre lang. Damit endet die Apostelgeschichte. Diese 2 volle Jahre. Und zwar, er konnte nicht vor den Kaiser, solange die Ankläger aus Jerusalem nicht da waren. Aber es gab ein römisches Gesetz, das sagte, wenn 2 volle Jahre vorbei sind und die Ankläger nicht erschienen sind, dann wird der Angeklagte freigesprochen. Und darum endet die Apostelgeschichte mit diesem Ausdruck nach 2 vollen Jahren. Um anzudeuten, und dann kam die Freiheit. Apostelgeschichte, der Schluss, Vers 30. Er aber blieb 2 ganze Jahre oder volle Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus und nahm alle auf, die zu ihm kamen, indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert lehrte. In dieser Zeit, gegen das Ende dieser 2 Jahre, hat er den Philipperbrief verfasst, Kolosserbrief, Epheserbrief, Philemonbrief und man kann zeigen, auch den Hebräerbrief. Dann wurde Paulus freigelassen. Wie er das eben schon im Philipperbrief und im Philemonbrief zum Beispiel andeutet. Und dann kam diese Freiheit. Von 62 bis 66, 67. Und jetzt wird klar, manche haben gesagt, ja, die Bibel stimmt doch gar nicht. Da Titusbrief steht, Paulus sei da auf Nikopolis gewesen, habe dort überwintert. Das kommt ja nirgends vor, da in den 4 Missionsreisen in der Apostelgeschichte. Ja, natürlich nicht in den 4 Missionsreisen. Aber nachher, auf der 5. Missionsreise, da kam er nach Nikopolis. Der Titusbrief wurde danach geschrieben, nach der Apostelgeschichte. Und auch der 1. Timotheusbrief wurde in der Zeit geschrieben. Und Paulus kam schließlich bis nach Spanien. Das war ja sein Wunsch, den er in Römer 15 schon ausgedrückt hatte. Ja, damit war er eigentlich überall. Hier in der Türkei, dann in Griechenland haben wir gesehen. Aber im Römerbrief sagt Paulus, dass er auch nach Dalmatien kam. Und das ist das Gebiet von Albanien und Kroatien zum Beispiel. Und noch mehr. Da war er auch. Und dann kam er nach Italien und schließlich bis nach Spanien. Und das wird uns außerbiblisch überliefert um das Jahrhundert herum in dem sogenannten Clemensbrief. Ein Brief von Clemens an Rom. Und da wird klargemacht, dass er dann den Wunsch erfüllen konnte, nach Spanien zu reisen. Also die ganzen Küstengebiete von der Türkei bis nach Spanien hat er besucht. Und dann wurde Paulus wieder verhaftet und er kam in den Carcer Tullianus. Das ist die gefürchtete Todeszelle in Rom. Da kam nur ganz selten jemand wieder lebendig heraus. Viele wurden erdrosselt. Schrecklich. Und der Apostel Paulus wurde schließlich von Kaiser Nero angeordnet, enthauptet. Und aus dieser Todeszelle schrieb er noch den letzten Brief, den 2. Timotheusbrief. Und er sagt in 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Das heißt, das Glaubensgut habe ich bewahrt bis zum Schluss. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Nun möchte ich in dem Zusammenhang noch etwas anfügen am Schluss zum Thema Europa im Alten Testament. Es gibt nämlich eine wunderbare Prophetie in Jesaja 49. Das ist eine Prophetie auf den Messias. Es gibt 5 Gottesknecht-Gedichte in Jesaja. 42, 49, 50, 53 und dann 60. Und da hört man den Messias sprechen. Jesaja 49, 1. Hört auf mich, ihr Iyim, und merkt auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Ich habe das hebräische Wort Iyim hier nicht übersetzt, sondern einfach stehen gelassen auf Hebräisch. Ich will es nachher erklären. Hört auf mich, ihr Iyim, und merkt auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Und dann in Vers 6 spricht Gott. Ja, er spricht. Es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nation gesetzt, um ein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Also hier wird klar gemacht, wenn der Messias kommt, kommt er nicht nur als Messias für Israel, sondern für alle Völker und bis an die Enden der Erde. Das sind die Teile des Festlandes, die am weitesten von Israel entfernt sind. Also zum Beispiel Tierra del Fuego in Südamerika, ganz unten, ja? Oder Alaska, ganz oben und alles dazwischen. Oder Australien, Neuseeland, Thailand, Indonesien, Südafrika, alles, das sind die Enden der Erde. Die Botschaft soll überall hinkommen. Und sie hat in den letzten 2000 Jahren wirklich alle 5 Kontinente erreicht. Aber hier sagt der Messias, hört auf mich, ihr Iyim. Was ist das? Nun, bei dem hebräischen Wort Iyim, das im Text von Jesaja 49,1 zumeist mit Inseln übersetzt wird, handelt es sich um einen interessanten geografischen Begriff. Er bezeichnet im Bibelhebräischen insbesondere die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres. Auf der europäischen Seite von Kleinasien, heutige Türkei, bis Spanien. Und jetzt merkt man, warum der Apostel Paulus so gewichtig alles erreichen musste, ja? Von der Türkei her über Griechenland, ehemals Jugoslawien, Italien und bis nach Spanien. Und hier sehen wir auf der Karte all diese Inseln des Mittelmeeres auf der europäischen Seite und auch die gesamten Küstengebiete, die werden mit ausgedrückt mit dem Ausdruck Iyim, Inseln. Und darum übersetze ich nicht mit Inseln, sondern es ist eigentlich das hebräische Wort im Alten Testament für Europa. Und der Messias sagt dort, geht zurück, hört auf mich, und er spricht Europa an. Und merkt auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Und damit wird die Frage beantwortet. Das war am Anfang nicht klar. Das Evangelium ging in Asien herum, kam nach Europa und auch schnell nach Afrika. Das beschreibt auch die Apostelgeschichte. Alle 3 Kontinente, die da so verbunden sind über die Landbrücke Israel, die wurden mit dem Evangelium schon im 1. Jahrhundert erreicht. Aber Amerika kam viel später, Australien auch. Aber man hätte sich damals fragen können, welcher Kontinent wird das Evangelium am deutlichsten aufnehmen? Und welcher Kontinent wird durch das Evangelium ganz besonders auch in seiner ganzen Kultur geprägt werden? Nun, Jesaja 49 weist darauf hin, dass der Messias ganz speziell Europa anspricht. Hört auf mich. Und in Jesaja 42, das erste der 5 Gottesknecht-Gedichte, dort wird auch gesagt, dass die Iyim auf den Messias harren. Europa wartet. Es ist genauso wie in dem Traum. Der mazedonische Mann, komm herüber und hilf uns. Und Paulus ging, um die Hilfe zu bringen durch das Evangelium. Und so hat Europa eine ganz besondere Chance gehabt im Kontrast zu den anderen Kontinenten. Und ich möchte jetzt einfach ganz kurz zwei Punkte in den 2000 Jahren, in denen Europa besonders durch das Evangelium geformt worden ist, ausgehend von dem Dienst, ganz besonders von dem Apostel Paulus. Wir gehen in die Zeit um 400 nach Christus. Da lebte ein gewisser Augustinus, Philosoph, Rhetoriker, brillanter Mann. In Tagaste wurde er geboren, heutiges Algerien, 354. Und er machte seiner Mutter große Not. Monika war eine Christin. Und ihr Sohn lebte in furchtbarer Unmoral. Wirklich ganz, ganz schlimm. Und sie betete für ihn. Und schließlich kam der Tag, er hatte ein Manuskript auf Lateinisch, er konnte übrigens kein Griechisch, auf Lateinisch, auf seinen Knien, der Römerbrief. Das ist auch eine Seite aus dem Römerbrief auf Lateinisch. Und er begann nicht zu lesen. Und dann hörte er ein Kind im Garten spielen, das sagte dauernd auf Lateinisch, damals sprach man ja auch in Algerien Lateinisch, tolle Lege, tolle Lege, tolle Lege, tolle Lege. Nimm und lies, nimm und lies, nimm und lies. Ist das für mich? Er nimmt das Manuskript und liest im Römerbrief. Und er kommt zu Kapitel 13 und das führt ihn zum Zusammenbruch, zu seiner Bekehrung. Der Römerbrief von Paulus. Nun, da heißt es in Römer 13, Vers 12, lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch zur Erfüllung seiner Lüste. Das führte ihn zum Zusammenbruch. Und Augustinus sollte eine ganz große Bedeutung haben, später für Europa. Er hat auch viele Dinge verkündigt, die waren ganz falsch. Aber er hat auch Dinge gesagt, die waren richtig. Und hatte viel über die Gnade Gottes geschrieben. Und das hat seinen Einfluss gehabt auf die weitere Geschichte, als von Rom ausgehend Europa immer mehr von der Bibel wegkam. Obwohl gerade der Römerbrief, der sagt, man wird gerettet nur durch Glauben, ohne Werke, ohne eigene Leistung, nach Rom geschrieben worden war. Aber ausgerechnet von Rom aus kam die Lehre, man muss gute Werke tun, um dann eventuell gerettet zu werden. Aber Augustinus hatte aus den Paulusbriefen gelernt, die Gnade Gottes. Und das hat sich durch die Jahrhunderte dieses Wissen doch fortgesetzt, bis schließlich im 16. Jahrhundert Mönch Martin lebte. Und er war ganz verhaftet in dieser Lehre. Ich muss Gutes leisten, um Gott zufriedenzustellen. Und dann hat er einmal einen Auftrag von seinem Orden, den Augustinern, die ganz besonders mit der Gnadenlehre von Augustin verbunden waren, und er musste nach Rom gehen. Und das war gerade die Zeit, als der Petersdom hier gebaut wurde. Und das brauchte unglaubliche Finanzen. Und darum kam Tetzel bis nach Deutschland und hat Geld gesammelt. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Das war das Motto. Und die armen Leute mussten Geld geben, um diesen Prachtbau zu bauen. Mönch Martin sah das alles. Er war entsetzt. Und er sah hinter die Kulissen und sah, wie der Klerus in fürchterlicher Unmoral lebte. Genau das, wovor in Römer 13 gewarnt wird. Er war entsetzt. Und er realisierte, Europa ist völlig von der Bibel weggekommen. Wir müssten eigentlich zurück zur Bibel. Und dann, das war 1517, er war in diesem Turm da. Und er liest den Römerbrief, Kapitel 1. Der Gerechte aber wird durch Glauben Leben. Durch Glauben, nicht durch Werke. Und ich dachte immer durch Werke. Paulus hat geschrieben, der Gerechte wird durch Glauben leben. Und das gab den Durchbruch in seinem Leben. Dass er da wirklich die Gnade Gottes im Glauben annehmen konnte. Es war ihm klar, die Kirche hat sich vom ursprünglichen Christentum so weit weg entfernt. Wir müssen zurück zu den Wurzeln, zurück zur Bibel. Allein die Bibel. Und das hat die Reformation in Europa ausgelöst. Ausgehend von dem Römerbrief von Paulus. Und das hat Europa eine derartige Freiheit gebracht. Und heute erleben wir, wie all dieses Erbe, diese Entdeckung der Reformation in Europa von den Massen zertreten wird, verworfen wird, in den Schmutz gezogen wird. Wir erleben ein Europa, das sich völlig entchristianisiert und jetzt wieder gleicht Europa, wie es war, als der Apostel Paulus kam. Wir sehen, wie viele dieser Anfangsbollwerke, das sind die Bollwerke heute wieder. Und wir haben als Christen genau die gleichen Probleme wie Apostel Paulus am Anfang. Und solange wir noch können, wollen wir auch in Europa diese Botschaft auch in einer nachchristlichen Zeit verkündigen. Gescheit gesagt, postchristlichen Zeit, so wie der Apostel Paulus in der prächristlichen Zeit Europa mit dem Evangelium bediente. Und die Reformatoren haben klar erkannt, die Bibel ist das einzige Fundament. Nur das gilt, nicht die Tradition der Menschen. Die Bibel hat Autorität über alle Bereiche des Lebens, über Glauben, aber auch Familie, Gesellschaft, Arbeit, Ethik, Kunst, Wissenschaft, Politik, überall. Die Bibel hat Autorität in allen Themen, nicht nur, wenn es geht um Glauben. Das kann man nicht trennen. In allen Bereichen. Und so haben wir eine große Aufgabe heute, in den Fußstapfen des Apostels Paulus voranzugehen hier in Europa. Und wir sehen genau die gleichen Probleme wie damals am Anfang. Aber so wie Menschen damals aus diesen Bollwerken ausbrechen konnten und befreit werden konnten, durch Glauben allein errettet wurden, ist das auch heute möglich. Für jeden, der seine persönliche Schuld bereut, im persönlichen Gebet Gott bekennt und an den Herrn Jesus glaubt, der alles gut gemacht hat an dem Kreuz auf Golgatha. Danke für das Interesse.